Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist die Jenny.
Hallo.
Der Stefan.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Ich habe zwar einen Patrick angekündigt, aber wir haben keinen Patrick bekommen. Dafür haben wir Jenny und Frank jetzt dabei, die uns helfen, gleich die Bande für Dungeon World ein bisschen zu erklären. Denn man braucht da ein paar mehr Leute, das ist besser, damit das Beispiel besser funktioniert. Das war nämlich der letzte Teil, den wir in der Charaktererschaffung beim letzten Mal nicht hingekriegt haben. Stefan, was sind denn Bande überhaupt?
Ja, also Bande sind das, was aus einer zusammengewürfelten Gruppe von Totschlägern das macht, was man eine Abenteurergruppe nennt. Also das, was die Charaktere eigentlich zusammenhält, was sie voneinander halten, was die Charaktere untereinander verbindet. Das haben wir Bande, sozusagen von Bande knüpfen und so weiter, genannt. Und jeder Charakterbogen, also jedes Charakterbuch, Playbook, hat eine eigene Auswahl an Banden. Abhängig davon, was für einen Charakter man hat, was für eine Klasse man gewählt hat. Und wir haben auch schon jetzt letztes Mal ja unseren Gruppenanführer wahrscheinlich kennengelernt.
Naja.
Paladin Tergon, richtig?
Würde ich jetzt nicht sagen, aber hatten wir beim letzten Mal, hatten wir das fertig gemacht, bis eben auf die Bande. Aber wir haben jetzt auch noch zwei neue Charaktere dabei. Die Charaktererschaffung haben wir vor diesem Podcast hier gemacht. Die sind also, kann man also nicht nochmal nachhören. Aber wir haben jetzt auch noch einen Magier dabei und eine Diebin. Frank, erzähl doch mal kurz was zu deinem Charakter.
Und mein Charakter ist Quintus, ist ein Magier der ersten Stufe, also noch ziemlich unerfahren und ziemlich schwächlich, so wie es sich für Magier gehört, aber auch ein ziemlicher Klugscheißer.
Ausgezeichnet. Und was macht unsere Diebin so?
Was man sich so unter einer Diebin vorstellt, Name ist Veleri. Und relativ geschickt, dafür ein bisschen intelligent, aber nicht besonders weise. Ansonsten, ja, eigentlich genau das, was man sich unter einer Diebin vorstellt. Dunkle Gestalt, geschickt, schlank, sowas halt.
Wir wollen gleich noch ein kleines Spielbeispiel anschließend machen, aber bevor wir damit starten, können wir jetzt endlich die Charaktererschaffung abschließen und die Bande knüpfen.
Genau, und dazu gehen wir sozusagen am Tisch rum. Unser Tisch ist jetzt natürlich virtuell. Und am besten wäre es, damit die Zuhörer eine bessere Vorstellung davon haben, was Bande eigentlich sind, am besten wäre es, wenn ihr auf euren Charakterbögen die Bande einmal vorlest. Da gibt es nämlich eine Reihe von Optionen. Wir werden gleich sehen, dass Quintus, der Magier, also Frank, weniger Optionen hat als die anderen. Hätten wir einen Barden dabei, würden wir merken, der hat mehr Optionen. Also auch hier merken wir in den kleinen Details, wie unterschiedlich die Charakterbücher aufgebaut sind. Der Magier ist eher ein unsozialer Charakter, der eher mit Büchern beschäftigt ist als mit anderen Menschen. Deswegen sind dessen soziale Möglichkeiten eingeschränkt. Aber wir fangen bei Tergon an. Lies doch mal bitte die Bande vor, die dir zur Verfügung stehen. Das sind Lückentexte, also da kann man jetzt gleich Namen einfügen.
Genau. Und das erste ist, das fehlgeleitete Benehmen von Lücke bringt seine oder ihre wahrhaftige Seele in Gefahr. Die zweite Möglichkeit wäre, Lücke hat mir in der Schlacht zur Seite gestanden. Ich kann ihm oder ihr vollständig vertrauen. Der nächste wäre, ich respektiere den Glauben von Lücke, aber ich hoffe, dass er oder sie eines Tages den wahrhaftigen Weg findet. Und ich habe sogar noch einen vierten. Lücke ist eine tapfere Seele. Ich muss noch viel von ihm oder ihr lernen.
Da merkt man auch schon, die Lückentexte sind darauf ausgelegt, dass die Abenteurer sich bereits kennen untereinander. Also Dungeon World hat sozusagen einen Running Start. Das heißt, die Charaktere haben schon zumindest ein kleines Abenteuer zusammen erlebt. Dadurch sind sie auf wahrscheinlich erste Stufe Abenteurer geworden. Sie kennen sich bereits, zumindest flüchtig, oder zumindest einige von ihnen kennen sich untereinander. Wir werden sehen, wenn zum Beispiel zwischen zwei Charakteren keine Bande ausgefüllt wird, kennen sie sich vielleicht noch gar nicht. Aber einzelne haben untereinander bereits eine Hintergrundgeschichte. Okay, Veleri, was sind denn deine Bande?
Ja, was habe ich da? Ich habe etwas gestohlen. Oder auch ... hält mir den Rücken frei, wenn etwas schief geht. Als dritte Möglichkeit habe ich dann, der Stelle hat belastende Informationen über mich. Und als viertes ... und ich sind dabei, ein krummes Ding zu drehen.
Okay, das ist ja schon sehr anders als beim Paladin, kann man sehen. Und beim Magier?
Beim Magier ist es, Lücke wird eine wichtige Rolle in den kommenden Ereignissen spielen. Ich habe es vorausgesehen. Dann habe ich ... hält etwas von großer Wichtigkeit vor mir geheim. Und XY ist bedauernswert ahnungslos, was die Welt betrifft. Ich werde ihm beibringen, was ich kann.
Richtig, so. Das läuft jetzt folgendermaßen ab, dass wir bei einem Spieler anfangen. Sagen wir jetzt, wir bleiben mal dabei, dass Tergon jetzt hier der Erste ist. weil es ein arroganter Paladin ist und der ist halt immer der Erste.
In der Tat.
Und die Sache ist so, ich frage jetzt Daniel, was würdest du denn sagen, welcher der anderen, also Quintus oder Veleri, welcher würde in einen deiner Bande reinpassen?
Veleri würde auf jeden Fall reinpassen und zwar direkt schon beim Ersten. Denn ihr fehlgeleitetes Benehmen bringt ihre wahrhaftige Seele in Gefahr.
Was? Mein Fehlgeleitet? Ach, naja.
Jetzt würdet ihr untereinander diskutieren. Also, Jenny, würdest du meinen, das ist passend? Würdest du meinen, dass der Paladin Tergon diesen Blick auf dich haben könnte? Oder würdest du das eher nicht sehen? Oder was könnte er gesehen haben, was er als fehlgeleitetes Verhalten interpretiert? Gibt also was für Details hättest du da zum Beispiel noch hinzuzufügen?
Also ich würde sagen, das passt schon zu einem Dieb, denke ich mal. So als Paladin findet man es ja wahrscheinlich nicht unbedingt erstrebenswert, andere Leute auszunehmen für den eigenen Wohlstand. Das würde schon passen, denke ich. Oder vielleicht habe ich ja sogar mal entsprechend irgendein Heiligtum beraubt oder so etwas.
Das wäre zum Beispiel für mich als Spielleiter interessant, wenn sowas wäre. Dann könnte ich mir nämlich aufschreiben, was ein Heiligtum war das, worum ging es da.
Genau.
Wahrscheinlich nicht das des Paladins, sondern vielleicht ein anderes, aber immer noch was Heiliges. Und dann hätte ich direkt etwas...
Sowas in der Art, halt so eine Glaubensstätte, dass man die vielleicht um das ein oder andere Goldstück erleichtert hat oder mal so einen Klingelbeutel entwendet hat.
Ja, das ist doch gut, ja.
Das passt.
Das schreibe ich mir dann auf, dann habe ich was, mit dem ich arbeiten kann. Zum Beispiel könnten dann mal ein paar eifernde Glaubensleute vorbeikommen und das Geld zurückfordern oder dich irgendwie als Inkarnation des Bösen brandmarken wollen. Aber vor allem geht es darum, dass Tergon und Veleri jetzt was haben, mit dem sie spielen können. Okay, Tergon, das ist dein erster Bond, dein erstes Band. Schreib's auf den Charakterbogen auf und wir gehen weiter jetzt zur Veleri.
Also natürlich würde unser Paladin direkt auch in das erste reinpassen. Ich habe Tergon etwas gestohlen, könnte man natürlich machen. Interessanter fände ich jetzt aber, wenn man vielleicht mit dem Magier eine Verbindung knüpft und dann sagt, der hat vielleicht belastende Informationen über mich oder vielleicht ist man ja auch befreundet, dann könnte man auch sagen, der hält mir immer den Rücken frei, wenn was schief geht. Also ich finde das alles sehr passend. Man kann da viel draus drehen, finde ich.
Da könnten wir jetzt Quintus fragen. Was ist ein Quintus von Typ? Hat der eher belastende Informationen oder hält der Veleri eher den Rücken frei?
Belastende Informationen. Ich glaube nicht, dass ich mich in so zwielichtigen Sachen aufhalte oder damit beschäftige. Ich glaube eher, dass wir dann eher gut befreundet sind. Vielleicht kennen wir uns von vor meiner Studienzeit oder sowas.
Vielleicht habe ich dir ja auch mal irgendwie Dinge besorgt und so.
Ja, genau, vielleicht mal was
besorgt. Mit den Rücken frei.
Genau, vielleicht war die Studienzeit ja auch hart und du hast dann halt irgendwie, keine Ahnung, Sachen reingeschmuggelt in die Universität oder Akademie oder so.
Na klar.
Und also, reden über Sachen von sowas wie die Prüfungsergebnisse vorher?
Ja,
oder
genau,
sowas. Oder eine Flasche auch, Schnaps.
Ja, eine Flasche Schnaps, Schmuggelware, irgendwie sowas.
Das ist jetzt interessant, eben zu wissen, was für ein Student war denn Quintus eigentlich? Also das war
natürlich eine sehr strenge Akademie, da gab es klare Regeln. So Männern und Weibern sind getrennt und sowas und strikte Schlafenszeiten, Studierzeiten und so. Und Quintus war dann halt eher einer, der halt versucht hat, diese Regeln ein bisschen aufzulockern, ein bisschen zu brechen und auch seinen Vorteil daraus zu ziehen, wenn er die Leute mit Alkohol oder anderen Genussmitteln irgendwie versorgt hat. Über Veleri dann halt als Schmugglerin oder ja, genau, als Quelle dafür.
Das ist gut, schreibe ich mir auch alles auf. Von der unsichtbaren Schreibmaschine.
Ich wollte gerade sagen.
Und jetzt ist Quintus noch dran. Einer von den beiden muss noch in einen deiner Bande.
Dann würde ich sagen, dass mein Freund Tergon, der ist bedauernswert ahnungslos, was die Welt betrifft. Ich werde ihm beibringen, was ich kann. Klar, der hat halt seinen Glauben und das respektiere ich auch, aber er ist halt einfach naiv. Weiß nichts von der Welt, der glaubt alles, was man ihm sagt.
Offensichtlich. Okay, jetzt erkläre ich euch ganz kurz, was es mit diesen Banden eigentlich auf sich hat. Natürlich, zum einen geben sie euch gewisse Richtlinien für euer Charakterspiel. Wenn ihr nicht genau wisst, wie reagiert, ihr guckt ihr auf eure Bande, habe ich da irgendwas für und könnt euch entsprechend festhalten und quasi Geschichten, die da anfangen, weiterspielen. Das ist immer ein schöner Ansatzpunkt fürs Rollenspiel. Aber zum anderen geben die auch mechanisch euch was. Wenn ihr nämlich irgendwann am Ende einer Sitzung der Meinung seid, okay, dieser Band hier, den haben wir ausgespielt. Der ist verbraucht, der ist nicht mehr aktuell, der hat sich erledigt irgendwie. Also zum Beispiel könnte das sein, wenn Veleri sagt, Quintus hält mir den Rücken frei. Aber in einer Szene hat Quintus ihn nicht den Rücken frei gehalten, sondern er hat sie im Stich gelassen. Dann könnte Jenny jetzt sagen, am Ende des Abends, sorry, dieser Band passt nicht mehr. Der war im Spiel, der hat im Spiel was gezeigt und das stimmt nicht mehr. Den löse ich jetzt auf. Oder Tergon ist ahnungslos und dann lernt er aber viel von Quintus. Da könnten beide sagen, weißt du, eigentlich ist Tergon gar nicht mehr ahnungslos. Der war jetzt auch in der Akademie und der hat die Dämonen gesehen und der weiß jetzt Bescheid. Da könnt ihr beide übereinstimmend sagen, jawohl, das ist aufgelöst. Wenn ihr das tut, kriegt ihr beide einen Erfahrungspunkt.
Bekomme ich denn dann neue Bande im Laufe der Zeit?
Genau, sobald du einen auflöst, kannst du einen neuen Band selber schreiben. Du kannst einen nehmen, der da steht, der noch leer ist. Das heißt, man füllt am Anfang nicht alle Bande aus. Man kann, man muss aber nicht. Man kann einen nehmen, der da steht, oder man schreibt einen gänzlich neuen. Zum Beispiel, wenn Veleri beim letzten Abenteuer das Herz eines Drachen gestohlen hat.
Sowas mache ich, ja.
Dann könnte zum Beispiel Quintus reinschreiben, Veleri hat das Herz Drachen gestohlen, ich werde es dir irgendwie abhandeln, weil ich damit Experimente machen möchte. Dann könnte das ein neuer Band sein zwischen euch beiden und halt, dann werden wir wahrscheinlich euch sehen in Zukunft, wie ihr immer so um dieses versteinerte Drachenherz irgendwie rumschäkert. Wenn das gelöst ist, gibt's wieder Erfahrungspunkte. Das heißt, je mehr Bande ihr untereinander knüpft, desto mehr Potenzial schafft ihr, um Erfahrungspunkte zu sammeln durchs Charakterspiel.
Es erinnert so ein bisschen an diese Charakterschaffung von Spirit of the Century damals, ne, wo die Palphelden in dem Abenteuer von den anderen aufgetaucht sind, ne, und sich dadurch irgendwie Aspekte ergeben haben.
Aber finde ich immer sehr schön sowas, dann hat man gleich ein bisschen was, wie man Charaktere anspielen kann.
Vor allen Dingen ist dann dieses Problem nicht mehr da, ich erzähle nichts über meinen Charakter. Ich habe das alles hier auf meiner 30-seitigen Hintergrundgeschichte aufgeschrieben, die ich aber nie jemandem zeigen werde. Und dann können wir immer, ich bin auch immer so ein schweigsamer Typ am Lagerfeuer, ich sag dann auch nie was. Das hilft keinem. Hier hat man direkt den Haken, ja.
Und man hat halt auch zum einen irgendwie die Möglichkeit, als Spieler die Welt mit zu gestalten und weil man ja Einfluss drauf nehmen kann, warum sind die Banden so, warum, was gibt's so, was, keine Ahnung, was wurde gestohlen, was für ein Tempel hat Valeri beraubt, und dann kann man direkt auf die Götter ein bisschen eingehen oder sowas, auch von Spielerseite. Und der Spieler hat natürlich auch einen Pack an, um Fragen zu stellen und daraus wieder was zu konstruieren oder das miteinander zu verknüpfen und weitere Sachen zu entwickeln.
Was ich machen können, wenn ich ein geschickter Spieler da bin und ich habe einen Spieler, der den schweigsamen Typ spielt und das unbedingt tun möchte, gibt ja auch Leute, die lieben das. Dann kann jemand anderes ein Band zusammen mit ihm entwerfen und sagen, ja, Imrich ist eher der schweigsame Typ, ich möchte aber wissen, was er wirklich denkt. Und das als Band aufschreibt. Wenn sie das tun, bekommen beide, sowohl der schweigsame Typ als auch der Typ, der was rausgekristelt hat, bekommen dann beide Erfahrungspunkte dafür. Weil dann ist es wieder etwas, was aktiv ist. Also jeder Charakterzug, der sonst nur sozusagen in einem Charakter existiert, wird dadurch ausgeweitet auf eine Verbindung zwischen zwei Charakteren. Dadurch wird er am Spieltisch aktiv und sichtbar. Und darum geht's bei den Banden. Gut, wir könnten jetzt noch mehr ausfüllen. Man kann mehrere Bande haben, beziehungsweise ihr habt ja auch noch einen Charakter, zu dem ihr keine Bande habt. Aber im Sinne der Zeit, glaube ich, lassen wir es jetzt bei den dreien, die wir haben.
Und ich höre schon das Abenteuer auf uns warten. Und jetzt kommt etwas, was wir hier in diesem Podcast äußerst selten haben. Eine Spielszene, die wir aufzeichnen, aber sie ist nur sehr kurz. Stefan, was ist die Szenerie?
Ich habe so eine spontane Eingebung. ich habe so ein Bild vor Augen, dass ihr gerade durch eine zerklüftete, von einigen Bäumen bewachsene Landschaft reist, auf dem Weg zu dem versteckten Bau der Goblins. Und ihr seht, vielmehr ihr hört fieses Gezeter hinter der nächsten Biegung des engen Pfades. Und in Dungeon World Manier erzähle ich jetzt hier nicht weiter, sondern sage, was tut ihr?
Ja, wenn das fieses Gezeter ist, dann werden wir doch erstmal gucken müssen, was das ist. Und als Dieb, der ich bin, würde ich mich da anbieten, mal nachzuschauen.
Okay, wie tust du das? Wie schaust du nach?
Ja, ich schleiche mich in die Richtung, wo das Gezeter herkommt, durch das Gebüsch hindurch und spähe.
Okay, das ist gut. Die Frage ist irritierend, aber das ist die Dungeon-World-Regel. Ich als Spielleiter muss immer fragen, wie tut ihr das? Weil die Beschreibung, die ihr dann gebt, könnte ja möglicherweise Spielzüge auslösen. Also hättest du gesagt, ich hole mein Fernglas raus und klettere auf den Stein, oder es sind alles so Sachen, die ich irgendwie, oder er ist ein Druide oder ein Waldläufer, ich schicke meinen Falken los, der muss sich das angucken. Das sind alles so Dinge, die ich wissen muss, um zu schauen, wie reagiert die Welt darauf. Du schleichst dich durch Gebüsch. Jo. Da könnte ich natürlich sein, möglicherweise könnte ich dich jetzt einen Move, einen Spielzug aufzwingen und sagen, ja, du musst jetzt der Gefahr trotzen, dass das, was erzählt hat, dich hört und muss heimlich sein. Aber ich selber denke mir jetzt, sie ist eine Diebin, das Ding, was hinten ist, zetert. Wahrscheinlich hört es dich sowieso nicht. Daher musst du keinen Spielzug machen, und ich nicke einfach und sage, wir machen weiter. Das sind die Freiheiten, die ich als Spielleiter habe. Gut, du schleichst durchs Gebüsch an einem großen Felsblocken vorbei, und was du siehst, ist ein großer, knorriger Baum, auf dem sitzt eine verängstigte rotbraune Katze, und darunter steht ein zeternder Goblin.
Der zetert.
Der zetert, nicht die Katze, sondern der Goblin zetert. Und der versucht mit seinem, und jetzt muss ich wieder hier auch eine Dungeon World Regel, jedes Monster, und sei es nur noch ein Goblin, soll irgendwie was Einzigartiges haben. Und das ist so ein untersetzter Goblin mit so einem dicken, runden Bauch und der hat so einen rostigen Dreizack, der so ein bisschen aus wie eine übergroße Kuchengabel. Und damit stochert er in den Ästen rum und versucht, die Katze darunter zu holen. Vermutlich hat er Hunger. Was tut er jetzt? Und ganz kurz, wem diese Szene bekannt vorkommt, der muss sich bei Daniel bedanken.
Es ist eine Erinnerung, eine Reminiszenz an ein altes Beyond the Wall Einstiegsabenteuer, was ich hier mit einem Patrick gespielt habe. Nein, mit unserem Patrick hier. Der andere Patrick hatte keine Zeit für dieses Spiel heute.
Leider. Die Szene mit dem Goblin und der Katze auf dem Baum werden wir daher ab jetzt, das lege ich jetzt fest, immer als die Patrick-Gedenkszene benennen.
Das ist die Patrick-Gedenk.
Die Katze, gut, heißt Patrick. Patrick. Oh nein, ja, da diese Katze ja jetzt einen Namen hat, das ist ja schön.
Der übrigens jetzt Kanon ist in der Welt. Also jetzt etabliertes Wissen. Die Katze ist jetzt Patrick.
Der kleine Kater Patrick, ja, den kann ich natürlich schlecht da oben lassen. Also würde ich nach meinen beiden Gefährten rufen und mir schon mal einen Stein in die Hand nehmen, um ihn nach dem Goblin zu schmeißen, damit er aufhört, nach der Katze zu zeltern.
Okay, also ich frage jetzt wieder nach. Du rufst, der Goblin würde dich hören, wenn du rufst. Das ist dir bewusst, ja?
Ja, es ist ja aber auch nur ein Goblin.
Aha. Okay.
Sieht ihr zumindest hört, ihr so hört aus. Das,
es sieht erstmal so aus. Ihr hört, dass Veleri nach euch ruft. Was rufst du?
Ich rufe, ey, hier ist so ein hässlicher Goblin. Helft mir mal.
Was tut ihr, ihr beiden anderen?
Ich weiß genau, was mein Freund macht, deswegen beeile ich mich nicht.
Ein Blick geht zu Quintus, ein kurzes Kopfnicken, das Schwert wird gezogen.
Damit habe ich gerechnet und schleunigen Schrittes hinterher.
Ja, dann seht auch ihr die Szenerie. Der Goblin versucht gerade so mit so einem Bein auf so einen tiefhängenden, abgebrochenen Ast zu kommen, ein bisschen höher zu kommen. Und die Katze faucht etwas und krümmt sich da auf dem Ast zusammen, damit der Goblin nicht an sie rankommt. Der Goblin hat uns schon so einen Latz umgebunden, der schon ein bisschen fleckig ist. Aber offensichtlich, um zu unterstreichen, dass er gerade auf Futtersuche ist. Okay, ihr kommt hinzu. Tergon, du stürmst ja. Was tust du jetzt, wo du das Ganze siehst?
Nachdem ich die Katze verängstigt auf dem Baum sehe, den hungrigen Goblin, der womöglich sogar eine außerirdische Lebensform ist, sehr behaart und aus den 80ern stammt, sollte ich vorsichtig sein und ihn anrufen, lasst Patrick die Katze in Ruhe.
Jetzt muss ich fragen, woher weißt du, dass die Katze Patrick heißt?
Es ist meine Katze.
Aha, das ist deine Katze. Okay, gibt's sonst noch irgendwas, was du uns über Patrick sagen möchtest? Oder wollen wir abwarten, was passiert?
Ich möchte kurz etwas sagen. Ich habe nichts mit dieser Katze zu tun.
Aber sie hat vielleicht noch eine besondere Fähigkeit. Aber können wir vielleicht in einem anderen Spielbeispiel herausfinden.
Durchaus möglich. Wissen wir aber nicht. Ich behalte es im Hinterkopf. Denn wenn die Würfel richtig fallen, kann es sein, dass ich improvisieren muss. Dass ich irgendetwas einbauen muss. Und dann könnte mir das Wissen, dass eventuell die Katze Patrick noch besondere Fähigkeiten hat, nützlich werden. Mhm. Okay, du rufst den Goblin an, er soll die Katze in Ruhe lassen. Der Goblin springt daraufhin vom Ast herunter, blickt euch an, misst euch ab mit seinen Augen und stößt dann ein gellendes Gackern aus, wobei er seinen Dreizack in die Luft stößt. Dann ist kurz Stille und dann hört ihr aus dem Unterholz zu eurer Rechten, wie es da raschelt und knackt und sein Ruf beantwortet wird von ganz vielen weiteren kehligen Goblin-Stimmen. Oh, oh. Was tut ihr jetzt? Quintus, du bist der Letzte, der da eintrifft und bekommst dieses neuesten Ereignis mit. Was tust du nun?
Gut, dann eile ich zu meinen Freunden rüber und werde mich da abwartend positionieren und versuche, die ganze Situation abzuschätzen. Also gibt es hier vielleicht irgendwo einen taktischen Vorteil? Kann ich mich irgendwo hinstellen, wo ich schlecht zu erreichen bin? Das ist für mich ja sehr gut. Oder wenn die Bögen haben, dass ich schlecht zu treffen bin. Und keine Ahnung, könnten die uns irgendwie in einen Hinterhalt reinholen? Also ich versuche einfach die ganze Gesamtsituation so ein bisschen abzuschätzen und zu schauen, was ist jetzt die richtige Entscheidung und nicht die schnellste.
Damit löst du einen Spielzug aus. Wenn du eine Situation eingehend betrachtest, was du hier tust, würfle auf Weisheit. Das heißt, du würfelst 2W6 und rechnest dein WE-Modifikator dazu, dein Weisheitsmodifikator.
Weisheit kann ich ja sogar ein bisschen. Schauen wir mal. Ich habe Weisheit plus 1, weil ich Weisheit auf 13 habe. Und ich habe eine 6 plus 1, eine 7. Da habe ich ja noch Schwein gehabt.
Glück gehabt. Jetzt darfst du mir eine der unter Gewissheit erlangen aufgeführten Fragen stellen. Ich lese kurz einmal alle Möglichkeiten vor, die du jetzt hast. Du kannst eine von diesen 6 Fragen stellen. Entweder, was ist hier vor kurzem geschehen? Was wird jetzt geschehen? Wonach sollte ich Ausschau halten? Was hier ist nützlich oder wertvoll für mich? Wer hat hier wirklich die Kontrolle? und was hier ist nicht so, wie es scheint? Eine der Fragen darfst du
stellen. Das ist jetzt wirklich knifflig, weil ich finde, da sind einige Fragen bei, die gut passen. Ich schwanke ein bisschen zwischen, was wird hier jetzt geschehen und was ist nicht so, wie es scheint. Aber ich bleib bei, was wird jetzt geschehen? Also, worauf muss ich mich in Acht nehmen?
Okay, dass die Goblins durchs Gebüsch brechen werden, die Verstärkung, das hast du ja bereits geahnt. Du kannst jetzt aber, weil ich dir irgendwas geben muss, was du nicht gewusst hast, sonst hättest du den Würfel ersparen können, du kannst ziemlich genau sagen, wo sie herkommen werden. Und zwar werden sie durch eine Felsspalte kommen, die eben rechts hinter dem Baum liegt. Du bist ziemlich sicher, dass das der einzige Ort ist, wo die Goblin-Verstärkung durchkommen
kann. Ja gut, alles klar, dann mache ich das auch direkt deutlich, zeige in die Richtung und meine, von dort kommen sie und versuche meine Begleiter darauf hinzuweisen, damit sie darauf vorbereitet sind.
Das ruft Quintus, da kommen die Goblins. Wer von euch beiden, Veleri, Tergon, wer reagiert darauf?
Ich würde mich jetzt, wo ich weiß, wo die herkommen, vielleicht versuchen, irgendwo in einen Baum zu klettern, um mich dort zu verstecken, um von hinten angreifen zu können. Also aufpassen, dass die uns nicht einkreisen, sondern wir am Ende die.
Okay, also eine Hinterhaltsposition einnehmen.
Genau.
Und ich würde nach vorne stürmen und den Goblin mit dem Dreizack direkt zur Strecke bringen, denn ich weiß ja, dass gleich noch mehr von ihnen auftauchen.
Okay, Veleri, du musst dazu keinen besonderen Wurf machen. Du bist gerade nicht direkt bedroht und einfach auf einen Baum klettern, sich verstecken, ist keinerlei Spielzug.
Das ist mein Ding.
Das bekommst du hin, genau, bekommst du hin. Aber natürlich auf den Goblin mit dem Dreizack zustürmen, das ist etwas, was ein Spielzug ist. Und zwar ist es Hauen und Stechen. Er würfelt also auf Stärke.
Insgesamt eine 11.
Ausgezeichnet. Du kannst dem Gegner Schaden zufügen und kriegst selber keinen Schaden ab. Oder du kannst plus einen 6 Schaden anrichten, aber kriegst selber auch was ab. Was darf sein?
Sehr gut. Ich richte Schaden an, also ohne dass der Goblin mich selbst trifft. Und ich habe eine 5.
Okay, ich hätte jetzt theoretisch den Goblin noch, dich noch Gefahr trotzen lassen können, weil der Goblin mit seinem Speer eine Reichweite Vorteil gegenüber dir hat. Mhm. Aber der war abgelenkt, Verstärkung zu rufen, daher habe ich es jetzt sein lassen. Und theoretisch hätte ich auch sagen können, oh, du musst erst an seinem Speer vorbei. Mhm. Dein Schaden reicht völlig aus, du streckst den Goblin nieder und wirfst ihn gegen den Stamm des Baums. Aber in diesem Moment bricht die Goblin-Verstärkung durch das Dickicht in der Felsspalte und sieht, wie du gerade ihren Quartiermeister, der Futter besorgen wollte, umgebracht hast. Sie sind erbost. Aber Veleri liegt im Hinterhalt. Was tust du jetzt? Die kommen geradewegs in bester Position unter dir aus der Felsspalte.
Ja, natürlich stürze ich mich dann von oben direkt rein. Also ich führe einen hinterhältigen Angriff aus.
Genau. Der Auslöser ist, wenn du einen überraschten oder wehrlosen Gegner mit einer Nahkampfwaffe angreifst. Du überraschst sie, du greifst eine Nahkampfwaffe an. Was ist deine Nahkampfwaffe? Ganz kurz.
Kurzschwert.
Alles klar, ja. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst deinen Schaden verursachen. Mhm. Oder eben auf deine Geschicklichkeit würfeln, um noch extra Optionen zu bekommen. Theoretisch könntest du sagen, ich nehme einfach den Schaden, bin zufrieden, aber beim Erfolg könntest du noch mehr bekommen.
Dann würfel ich doch mal auf Geschicklichkeit. Mhm. Ja, da bin ich dann bei 14.
14?
Ja. Also ich habe plus 2 und ich habe 2 Sechsen.
2 Sechsen? Mehr geht nicht.
Die beliegen mir.
Offensichtlich.
Wer Apocalypse World kennt, der weiß, dass es neben dem 10 plus, was ein Erfolg ist, da auch die Möglichkeit gibt, bei einer 12 plus einen kritischen Erfolg zu haben. Das gibt's bei Dungeon World erstmal so nicht. Die Charaktere sind schon ziemlich mächtig, so wie sie sind, dass sie bereits mit 10ern ziemlich mächtige Dinge tun. Es gibt aber fürs spätere Spiel dann in den fortgeschrittenen Optionen Möglichkeiten, besondere Talente zu wählen, besondere Spielzüge zu wählen, wo etwas höher als 12 besondere Auswirkung hat. Für Veleri gilt einfach nur, das war jetzt ein Erfolg. Ich würde dir jetzt in der Beschreibung das Recht einräumen, besonders cool zu sein, wenn du das möchtest.
Ja, das klingt gut.
Aber vor allem kannst du jetzt 2 aus der Effektliste des hinterhältigen Angriffs wählen. Mhm. Ich lese auch die kurz vor. Normalerweise geht es ein bisschen schneller, wenn die Spieler das alles selber kennen. Aber ich lese es kurz vor für alle, die es jetzt nicht vor sich haben. Wähle 2. Entweder er verwickelt dich nicht in den Nahkampf, die Goblins, die jetzt kommen. Du verursachst deinen Schaden plus ein W6. Du schaffst einen Vorteil, der von dir oder einem Verbündeten ausgenutzt werden kann, um einmalig plus 1 zu erhalten. Reduziere seine Rüstung um 1, bis er sie repariert. Und hier fällt uns noch ein, eigentlich bekämst du nochmal plus 1 auf den Angriff, weil dich Quintus darauf hingewiesen hat, dass sie da kommen und ein erfolgreiches Gewissheitserlangen gibt plus 1 auf den Ersten, der darauf reagiert.
Ah.
Aber ja, gut. Das hast du jetzt nicht mehr gebraucht. Was von diesen Vieren darf es sein?
Also zum einen möchte ich mich nicht in den Nahkampf verwickeln lassen mit dieser Horde Goblins. Und zum anderen würde ich gerne meinen Gefährten einen Vorteil verschaffen, also wahrscheinlich Quintus dann, sodass er dann halt einmal plus eins bekommt.
Okay, wie sieht es aus? Wie lässt du dich, du stürzt herunter, ja, auf den ersten Goblin, der da herauskommt? Wie sieht's aus, dass du einen Vorteil verschaffst und dich gleichzeitig nicht in den Nahkampf wickeln lässt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich stelle mir das so vor, dass ich vielleicht den vordersten Goblin erwische. Also ich lande auf ihm, reiß den damit zu Boden und springe dann gleichzeitig wieder weg. Und die Goblins, die danach kommen, die haben natürlich diesen gefallenen Goblin vor sich und stolpern oder müssen erstmal ausweichen und drumherum laufen, sodass ich halt Zeit habe, aus diesem Nahkampf herauszukommen und die ja Bahn frei mache für Quintus.
Alles klar, sehr gut. Da du eine 12 hast, ich bin netter Spielleiter und gebe dir jetzt was. Patrick, die Katze, ne, springt behende von dem Baum herunter und landet auf deiner Schulter. Ist also aus dem Gefahrenbereich heraus und scheint dich zu mögen.
Oh.
Aber jetzt ist erstmal Quintus dran und die Goblins stürzen da Hals über Kopf über den Gefallenen. Du siehst mindestens drei weitere Goblins, die da herauskommen. Was wirst du tun?
Ich nutze die Gelegenheit, ich habe ja jetzt freies Feld und werde ein magisches Geschoss in die Richtung der Goblins abfeuern.
Alles klar, heißt, du wirkst einen Zauber aus deiner Zauberliste. Deine Klasse hat einen Spielzug, der sich Zauberwirken nennt. Das bedeutet, wenn du einen vorbereiteten Zauberspruch sprichst, wie in deinem Fall das magische Geschoss, würfle plus Intelligenz.
Achtung! Eine 6.
Naja, das ist für mich schön, für dich weniger schön, denn jetzt darf ich als Spielleiter einen meiner Spielleiterzüge ausspielen, weil du einen Wurf versemmelt hast. Dazu kommen wir in der anderen Episode nochmal, was genau ich da zur Verfügung habe. Für dich heißt es erst einmal, du schreibst deinen Erfahrungspunkt.
Das ist doch gut.
Denn das ist erstmal gut. Aus Fehlern lernt man und man wird sozusagen dafür belohnt, auch Sachen zu würfeln, die man nicht so gut kann, weil könnte sein, dass man sie dann verhaut und einen Erfahrungspunkt bekommt. Ich kann mir jetzt aber überlegen, wie ich darauf reagiere. Zum einen könnte ich natürlich sagen, du vergisst den Zauber jetzt. Bei normalen D&D ist es so, man kann jeden Zauber nur einmal wirken und so weiter. Das ist eigentlich bei Dungeon World nur so, wenn man Teilerfolge oder Fehlschläge hat, dass dann der Zauber aus der Vorbereitungsliste gestrichen wird. Das würde ich nicht sagen in diesem Fall, weil ich würde aber sagen, du kannst weiterhin magisches Geschoss wirken, aber nächstes Mal geht's noch mehr schief. Du merkst, du verlierst die Kontrolle über den Zauber. Und dieses Mal passiert Folgendes. Die magischen Geschosse fliegen auf die Goblins zu, aber irgendeine Aura oder ein magischer Effekt lässt die Geschosse in den Körper des von Veleri getöteten Goblins steigen oder saugt sie geradezu eher ein. Und dieser Goblin erhebt sich dann wieder zitternd und schwillt zu ogerartiger Größe an und brüllt mit rot leuchtenden Augen und ist jetzt nicht nur lebendig, sondern gefährlicher als zuvor durch deine magische Geschosse belebt.
Ja,
kein Wunder, dass ich noch nicht viel gesehen habe. Ich bin ja offensichtlich mit dir noch nicht lange gekreist.
Die Situation eskaliert. Was tut ihr, wäre meine Frage. Und ich glaube, hier können wir jetzt auch einen Schnitt machen. Gibt, glaube ich, guten Eindruck, wie der Kampf auch in Dungeon World funktioniert, denn es gibt keine Initiativreihenfolge.
Trotzdem haben wir ja relativ gewohnter Art und Weise die Szenerie gehabt.
Ja.
Aber sonst kann man auch hin und her springen, je nachdem, wo gerade die Action stattfindet.
Genau. Die Goblins kommen jetzt natürlich erst zum Einsatz. Der Große wird euch einige Probleme bereiten. Den zu verletzen wird nicht ganz so einfach. Da kommen dann meine ganzen Spielertricks zum Einsatz.
Wir machen das einfach das Ganze nochmal mit der Katze. Und dann haben wir Ogre gegen Katze.
Also ich soll jetzt ein magisches Geschoss auf die Katze feuern.
Aber erst, wenn ich sie abgesetzt habe, bitte.
Dann muss ich aber absichtlich viel schlagen. Sowas mache ich nicht.
Die Frage, die sich noch in den Kommentaren stellte, war, wie viel Improvisation ist denn als Spielleiter hier gefragt? Beim letzten Mal war es etwas schwierig für mich, einen Titel für unseren Gott zu finden, also den Paladin-Gott. Wobei ich auch nicht zu absurde Sachen machen wollte. Das heißt also, man ist natürlich schon mit Improvisieren hier ein bisschen beschäftigt. Aber wie sehr ist denn Improvisation dabei bei Dungeon World?
Ich habe die Frage bekommen, ob du aus, wie heißt es, Name des Windes, dich erst inspirieren lassen mit dem Richter?
Aber tatsächlich? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe den ersten Band, den habe ich angefangen von Name des Windes, ja.
Okay, aber wir schweifen ab.
ja.
Für mich als
Spielleiter
jetzt, wenn ich davon anfange, es hält sich erstaunlich in Grenzen. Die Sache ist, man muss ja nicht völlig frei in der Luft improvisieren, sondern ich habe eine sehr, sehr klar umrissene Aufgabe, zum Beispiel, da liegt ein toter Goblin, drei weitere Goblins kommen und ein magisches Geschoss schlägt fehl. Ich habe gleichzeitig im Kopf meinen Hintergrund, Geschichte, meine Vorbereitung. Ich weiß, aha, es lebt natürlich ein Hexenmeister in dieser Schlucht, der die Goblins unter seiner Kontrolle hat und der das die Eingänge mit magischer Kraft geschützt hat.
Und der brauchte bestimmt Patrick für eines seiner Rituale, richtig?
Oder Patrick ist sein Tiergefährte, sein Vertrauter.
Der willst du einfach sagen, dass er mich jahrelang ausspioniert hat?
Deswegen verstehe ich mich so gut mit der kleinen Katze.
Das ist ja
ich werde dir Sachen zeigen, und da erstaunst du.
Das heißt, ich weiß im Grunde schon, vergleichsweise viel über Situationen, habe im Hinterkopf schon, wie kann sie eigentlich weiter eskalieren. Außerdem habe ich natürlich vielleicht was vorbereitet, was für Ideen ich gerne hätte. Ich würde gerne sehen, dass ein Goblin mutiert zu einem Oger. Das hätte ich gerne drin. Und jetzt habe ich die Chance gekriegt, das einzubauen. Also ich muss nie völlig aus dem Blauen heraus arbeiten, sondern ich habe immer ziemlich klar vorgesetzte Aufgaben. Was passiert jetzt mit diesen Goblins, wenn der Zauber schief geht? Insofern hält sich's in Grenzen. Ich finde, es geht eigentlich. Es ist fokussierte Kreativität, wie es eigentlich bei Dungeon World oft so ist.
Es gibt ja auch richtige Abenteuer dann für Dungeon World. Also es ist nicht so, dass man ist eben darauf angewiesen, was die Spieler so in die Spielrunde einbringen und sowas. Nee, man hat tatsächlich auch ganz konkret Vorbereitungszeit als Spielleiter. Und man hat Notizen sich gemacht für den Spielabend und es gibt eben Abenteuer oder auch Dungeon Starter, die man nutzen kann, um so einen Spielabend in Gang zu bringen.
Genau, und oft, wenn alles glatt läuft, zum Beispiel die Goblin mutiert zur Ogre-Sache, wäre jetzt der Zauber geglückt, hätte ich nicht eingebaut. Dann hätte ich es einfach in der Hinterhand behalten fürs nächste Mal. Oder Fallen oder Katastrophen, alle solche Sachen müssen nicht zwingend genau immer am selben Ort passieren, sondern die sind einfach sozusagen in meinem Repertoire als Spielleiter. Und wenn ihr einen Wurf da verhaut und das kommt irgendwann vor, dann habe ich was für euch. Bis dahin läuft's. Es kann sein, dass ihr Verluste einstecken müsst, kann sein, dass es euch Ressourcen kostet, Trefferpunkte, Zauber verbrauchen sich, Munition verbraucht sich, aber es geht vorwärts. Aber dann, wenn ihr scheitert oder wenn ihr mir eine goldene Gelegenheit gibt, so was wie, ich leg mich hier mal zum Schlafen hin unter diesen eigenartigen Felsvorsprung, dann habe ich was und dann komme ich ins Spiel.
Ja, dann haben wir jetzt eine Spielrunde gesehen. Wir haben einmal die Bande gesehen und das Interessante war, dass die Spielzüge zum Einsatz gekommen sind. Das wird dann in der nächsten Folge genauer erklärt, was es für Spielzüge gibt. Es werden nicht alle vorgestellt, aber so ein paar und wie das Gesamtspiel dann so funktioniert. Das sind ja eigentlich die Regelmechaniken, die dann den Spielabend so begleiten und die dann immer im Hintergrund ablaufen und dann ausgelöst werden. Okay. Dann vielen Dank für unsere Mitstreiter hier in der Rettung von Patrick der Katze. Ja, danke Stefan und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit der Welt der Spielzüge. Und dann danach wird es wahrscheinlich um die Spielleiterprinzipien und Agendas gehen. Aber das machen wir erst nach den Spielzügen.
Ich hätte gern noch weitergespielt, zumindest bis zum nächsten Charakteraufstieg, was ja immer das Ziel bei dir ist.
Vielleicht werden wir eines Tages mehr hören von den Katzenabenteuern und dem Goblin.
Alles klar, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la chute de la tête du roi. Ja. Vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.